Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Den Deutschen Buchpreis 2025 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Dorothee Elminger für Die Holländerin.
Großer Jubel gestern im Frankfurter Römer. Die Verleihung des Deutschen Buchpreises ist ja inzwischen das Ereignis des Bücherherbstes mit stufenweiser Spannungssteigerung, hohen Verkaufszahlen und einem riesen Medienecho. In diesem Jahr ist also die Wahl auf die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elminger und ihren Roman Die Holländerin gefallen. Und ob das eine gute Wahl ist, darüber sprechen wir gleich.
Vielen Dank. Ich saß kürzlich mit einem Freund in einer Bar und ganz kurz streifte das Gespräch auch die Frage, was man denn in so einer Situation wie dieser hier sagen sollte. Und ich sagte dann, mir fällt dann immer nur dieser Satz ein, den ich mal gelesen habe auf dem Infoscreen in der Berliner U-Bahn. Ein Satz, der Marie-Louise Kaschnitz zugeschrieben wurde. Der Dichter ist das Sprachrohr der Ratlosigkeit seiner Zeit. Und der Freund in der Bar, der sagte dann, ja, vielleicht ist es auch ganz in Ordnung, einfach gar nichts zu sagen. Oder vielleicht auch einfach nur ein Satz, wie zum Beispiel diese Zeile aus einem Lied von Tokotronic, die sagt, dass das Unglück überall zurückgeschlagen werden muss. Und letzte Nacht habe ich noch einmal darüber nachgedacht und gedacht, dass das eigentlich stimmt so und dass das für mich auch etwas mit meinem Schreiben zu tun hat und mit diesem Text. Also das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Vielen Dank.
Die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elminger gestern Abend im Frankfurter Römer, direkt nachdem sie erfahren hat, dass sie in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis erhält für ihren Roman Die Holländerin. Für uns war meine Kollegin Wiebke Poromka dabei. Wiebke, was meinst du? War das eine richtig gute Wahl in diesem Jahr?
Ja, das war eine ganz, ganz tolle Wahl, weil das eine Wahl war für einen Roman, der sich eben nicht um einen vielleicht gängigen, smarten Plot schert oder um eine vermeintliche Kommensurabilität, sondern das ist ein wilder Roman, ein faszinierender Roman, der, wenn man ihn jetzt nacherzählen würde, sehr verkopft klingt nach sehr vielen Metaebenen. Es geht ja eigentlich um eine Poetikvorlesung, auf der eine Schriftstellerin von einer Recherchereise durch den Dschungel von Panama erzählt, auf den Spuren von zwei holländischen Touristinnen. Das ist übrigens ein historischer Fall, die da im Jahr 2014 verschwunden und zu Tode gekommen sind unter ungeklärten Umständen. Aber das ist ein Roman, der absolut sofort einen Fessel, den ich wirklich in der Lektüre als körperlich erlebt habe, der ganz tolle Bilder hat, beunruhigende Bilder, irritierende Bilder. Und weil wir gerade dieses Zitat von Dorothee Elminger gehört haben über den Dichter, die Dichterin als Sprachrohr der Ratlosigkeit, das ist auch ein Roman, der diesem ja Unbehagen, was wir vielleicht alle im Moment haben mit der Gegenwart, dieses Gefühl, da entgleitet uns etwas. Man kann es auch die Dialektik der Aufklärung nennen. Also das Gefühl, dass da etwas Monströses in der Welt ist, das sich gerade noch so in ein zivilisiertes Gewand hüllt, dass das, was wir nur erahnen und erspüren, dem verleiht Dorothee Elminger Bilder, indem sich nämlich diese Theatergruppe, die da durch den Dschungel zieht, auch immer so beunruhigende, irritierende Geschichten erzählt.
Und ich finde auch, also ich bin auch begeistert von diesem sehr kurzen, konzentrierten Text, finde aber auch, wie du sagst, man kann ihn schlecht nacherzählen. Und Dorothee Elminger hat gestern Abend bei uns hier im Programm das auch nochmal so beschrieben. Wir hören das mal kurz.
Ich glaube, das Schreiben, das braucht immer auch Umwege. Ich glaube, auf direktem Weg gelangt man selten dorthin, wo es interessant ist. Das merke ich auch immer wieder, dass ich mich hinsetze und irgendeinen großartigen Plan habe und merke, das geht so nicht, sondern es muss über die Umwege gehen, über das erstmal nicht verstehen. Und es ist auch gar nicht so, dass für mich die Geschichte von diesen zwei Holländerinnen so zentral ist, sondern was ja in dem Text passiert, ist, da ist eine Theatergruppe, die befinden sich in einem Wald, den sie nicht verstehen, den sie auch unheimlich finden, und die erzählen sich gegenseitig Geschichten. Und diese Geschichten, eigentlich Binnenerzählungen, da gibt es eine ganze Reihe davon, das sind Anekdoten, Erinnerungen, Gedanken, und für mich dreht sich der Text im Wesentlichen auch um diese Erzählungen.
Also ein Roman übers Erzählen auch, aber auch über die Unmöglichkeit zu erzählen. Auch irgendwie mit der Juryentscheidung ja dann auch so ein richtiges Feiern der Literatur, nicht?
Ja, absolut. Und auch eben einer Literatur, die, wo der Stoff vielleicht gar nicht so wichtig ist oder Plot habe ich eben schon erwähnt, sondern wo es darum geht, dass man sich durch Kunst, durch Literatur vielleicht einem Gefühl, einer Erfahrung, vielleicht auch einem Wissen annähern kann, intuitiv. Und Thomas Hettier hat das mal ganz schön formuliert. Das ist auch ein Schriftsteller, ein Kollege von Dorothee Elmiger, dass das Glück von Literatur, vom Lesen von Literatur auch eben genau darin besteht, dass man sich so einer Erfahrung annähert und eigentlich denkt, man hat sie schon fast, aber dann entgleitet sie einem doch wieder und deswegen liest man weiter. Und so ging mir das bei der Lektüre von Dorothee Elmigers Roman, dass man ja immer kurz vor so einer großen Erkenntnis, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, ist, und das ist vielleicht so ein bisschen, als würde man so ein großes Musikstück hören. Da ist man ja auch sehr berührt davon und hat auch die Ahnung, so dass man was versteht, aber man könnte das jetzt nicht so auf den Punkt bringen.
Und das wurde ja auch so bis jetzt, was ich gelesen und gehört habe, auch sehr gut aufgenommen, diese Entscheidung. Also das wirkte auch alles sehr harmonisch. Sollte da so ein bisschen auch ein Kontrapunkt diesmal gesetzt werden zum letzten Jahr, wo es ja so einen kleinen Skandal gab bei der Buchpreisverleihung?
Ja, wobei, ohne das jetzt nochmal ganz groß aufzurollen, dieser Skandal, den gab es. Also du spielst darauf an, dass geschrieben wurde, dass Clemens Meyer, der den Preis eben nicht bekommen hat, dann schimpfend diese Preisverleihung verlassen hätte. Es klang sogar so ein bisschen an, als hätte er die gestört. Und das muss ich auch nochmal sagen mit Blick aufs vergangene Jahr, das stimmte so nicht, sondern das war dann nachträglich auch von der Presse, die sich ja auch immer gern mit diesem Buchpreis beschäftigt, so ein bisschen hochgejazzt. Und es stimmt, die Entscheidung wurde gestern mit sehr viel Begeisterung und sehr viel Zustimmung aufgenommen. Ich habe aber auch im Nachhinein doch auch ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, sie hätten vielleicht diesen Buchpreis dann doch fast noch mehr Thomas Melle gewünscht. Der Thomas Melle ist ja zum dritten Mal nominiert gewesen mit einem Roman in diesem Jahr, mit dem Roman Haus zur Sonne. Und das ist ein Roman, der auf wirklich sehr eindrückliche, auch erschütternde Weise von der bipolaren Störung erzählt, an der dieser Schriftsteller leidet, von dem Ausbruch, dem neuerlichen Ausdruck einer manischen Phase, ganz zerstörerisch und selbstzerstörerisch. Darüber hatte er schon mal geschrieben in Die Welt im Rücken. Und da hatte man, und hatte er auch, also das ist alles sehr autobiografisch, die Hoffnung, dass er diese Krankheit eingehegt hat. Und jetzt in Haus zur Sonne liest man eben, dass das nicht gelungen ist. Und ich habe auch ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, so sehr sie sich für Dorothee Elmiger freuen, so sehr sie sich freuen, dass so ein sprachgewaltiger Roman, so ein ungewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Roman ausgezeichnet ist, dass sie sagen, wenn man Thomas Melle zum dritten Mal nominiert und dann auch mit so einem Roman, dann hätte man ihn vielleicht dann doch auch auszeichnen müssen. Also es war nicht ganz, ganz einhellig.
Jetzt ist ja dieser Preis auch ein ganz starkes Marketinginstrument, wo man sich fragt, ob es dann nicht auch über so Überlegungen geht, was verkauft sich besser? Also das ist ja da auch ganz wichtig. Der Buchmarkt soll ja damit auch gepusht werden, nicht?
Ja, das Interessante ist, das möchte der Börsenverein, der diesen Preis initiiert hat. Da geht es auch um Verkäufe, Lizenzverkäufe ins Ausland. Aber das Schöne ist ja, dass es eine Jury gibt und die ist von all diesen Überlegungen absolut unabhängig und die entscheidet einfach nach bestem Gewissen und nach ihren Überzeugungen. Und wenn die sich für einen Roman entscheidet, der, das muss ich wirklich nochmal sagen, der liest sich nicht sperrig oder verkopft. Das hört sich so ein bisschen so an, wenn wir darüber sprechen. Aber das ist ja vielleicht ohnehin das größte Kompliment, was man im Roman machen kann, dass man ihn eben nicht so einfach nacherzählen kann, sondern dass man ihn lesen muss. Wenn die sich für so einen Roman entscheidet, dann hoffe ich, dass auch so ein Roman sich viel verkauft, auch wenn er das vielleicht ohne den Deutschen Buchpreis nicht in diesem Maße tun würde.
Aber jetzt verkauft er sich erstmal gar nicht, weil das Buch nicht lieferbar ist, habe ich gesehen. Da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet, auch mit dem Hansa-Verleger, der ja Elmigers Verleger ist, ein Gespräch dazu gehabt. Das wieder liegt jetzt an der Druckereikrise. Das ist doch fatal jetzt eigentlich für Verlag und Autorin.
Ja, das ist in diesem Jahr wirklich nicht nur ein Bücherherbst unter erschwerten Bedingungen, sondern auch ein Buchpreis unter erschwerten Bedingungen. Ich habe dann gestern Abend nach der Verkündung und Verleihung auch nochmal mit Jo Lendle, dem Hansa-Verleger, gesprochen. Und er hat mir von dem Aufwand erzählt, den der Hansa-Verlag in den vergangenen Wochen betrieben hat, um eben dieses Buch unter anderem von Dorothee Elmiger lieferbar zu halten. Also da ist man richtig gesprungen von Druckerei zu Druckerei, weil einzelne Druckereien eben, weil sie nicht so viel Kapazitäten haben, weil es an Personal fehlt, nicht genügend Bücher nachdrucken konnten. Jetzt ist für morgen eine Auflage, eine Lieferung von 10.000 Exemplaren vereinbart. Dazu muss man aber wissen, dass das eigentlich die 10.000 Exemplare sind, die schon bei Verkündung der Longlist im August in Auftrag gegeben wurden vom Hansa Verlag. Und normalerweise ist das eben eine Sache von ein paar Tagen. Und gestern, als dann der Buchpreis verkündet wurde, das war dann wiederum auch eine Verabredung mit einer Druckerei, sind da gleich die Druckmaschinen angeschmissen worden. Und am kommenden Montag sollen dann 100.000 Exemplare von die Holländerinnen ausgeliefert werden. Das heißt, wenn jetzt Leserinnen und Leser in die Buchläden gehen und da ist vielleicht noch kein Buch, dann einfach mal bis Montag gedulden, da müsste dann wirklich was da sein. Das lohnt sich.
Und über diese Krise am Buchmarkt, zu denen auch das Druckereiensterben gehört, berichten wir gleich noch in der zweiten Hälfte der Sendung. Haben wir dazu eine große Reportage. Erstmal Wiebke Poromka, vielen Dank für diesen Bericht von der Verleihung des Deutschen Buchpreises, der in diesem Jahr an die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger geht für ihren Roman Die Holländerinnen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Juliane Schulz. Ich bin mal wieder zu Besuch in München. Ich bin hier ursprünglich zur Schule gegangen. Und ich habe gerade noch ein bisschen Zeit und lese Die göttlichen Geheimnisse der Jaja-Schwestern von Rebecca Wells. Ich habe das auf einem Flohmarkt gefunden. Ich weiß auch nicht, mich hat der Titel irgendwie angesprochen. Ich wusste überhaupt nichts über das Buch. Es geht im Prinzip um vier Frauen in den Südstaaten der USA, die so in den 30ern geboren sind, und um deren Kinder und eben sehr viel um Beziehungen zwischen Frauen, zwischen Müttern und Töchtern. Es hat über 400 Seiten, glaube ich, und ich bin auf Seite 61. Da kommt bestimmt noch viel. Aber bis jetzt würde ich es empfehlen.
Juliane Schulz liest in München Die göttlichen Geheimnisse der Jaja-Schwestern von Rebecca Wells. Übersetzt hat das Buch Renate Reinhold und erschienen ist es beim Goldmann Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Trauer und Turnschuh, so heißt ein Podcast, den die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Hadija Haruna Oelker gemeinsam mit dem Publizisten und Lyriker Max Czollek seit etwa 2 Jahren betreibt. Und darin geht es vor allem um die deutsche Erinnerungspolitik. Die halten beide nämlich für gescheitert. Und warum? Das erklären sie jetzt auch in Buchform. Alles auf Anfang, auf der Suche nach einer neuen Erinnerungskultur, heißt es. Und Franz Paul Helms hat es gelesen. Franz, warum glauben diese beiden, dass die deutsche Erinnerungspolitik gescheitert ist? Wir sind ja eigentlich ziemlich stolz so auf unsere Erinnerungspolitik und die Aufarbeitung der Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Aber wenn man Max Czollek und Hadija Haruna Oelker fragt, na, dann ist dieser Stolz wirklich alles andere als angebracht, würde ich sagen. Die beiden fangen nämlich damit an zu fragen, was Erinnerungskultur eigentlich ganz konkret bedeuten soll. Na, und das ist für sie, es soll verhindern, dass sich die deutsche Gewaltgeschichte wiederholt. Und bei den Wahlerfolgen der AfD, ne, einer zum Teil gesicherten rechtsextremen Partei, wie wir wissen, da sehen die das beim besten Willen nicht. Sie argumentieren, wäre die deutsche Erinnerungspolitik wirklich so erfolgreich, na, dann würde es die AfD gar nicht geben und die ganzen Wahlerfolge. Und außerdem zitieren die beiden auch die vielen rassistischen und antisemitischen Anschläge der letzten Jahre, bei denen Gewaltgeschichte, deutsche Gewaltgeschichte sich ja wirklich wiederholt hat, sei es in Solingen, in Lichtenhagen, bei den Morden der NSU, dem Anschlag in Halle, den rassistischen Morden in Hanau. Allerdings würden viele Hinterbliebene dieser Taten, sagen sie, wirklich oft um Anerkennung kämpfen. Und das ist für Czollek und Haruna Oelker ganz typisch für das sogenannte Gedächtnistheater, so nennen sie das, in Deutschland. Erinnert, da wird vor allem dann, wenn es zur Versöhnung führt. Und Schuld an Antisemitismus sind meistens eher die anderen.
Also die haben konkrete Beispiele und wie argumentieren sie dann?
Also sie haben super viele Beispiele in dem Buch gesammelt. Von denen kennt man auch ein paar aus ihren anderen Büchern und Essays. Czollek hebt zum Beispiel hervor, dass es diesen riesigen Aufschrei, daran erinnerst du dich ja bestimmt auch noch, über die antisemitischen Kunstwerke auf der Documenta 15 gab. Aber er vermisst diese Empörung, wenn es jetzt um das sogenannte Judensau-Relief geht, das heute immer noch an der Stadtkirche in Lutherstadt-Wittenberg hängt. Ne? Und außerdem kritisiert er den Umgang mit dem Antisemitismus Antisemitismus-Skandal um den bayerischen Politiker Hubert Aiwanger oder dass Kanzler Friedrich Merz zwar öffentlich immer die deutsche Schuld im Holocaust hervorhebt, aber selbst seine, die eigene NS-Geschichte seiner Familie wohl ja, so mediumkritisch aufgearbeitet hat. Und gleichzeitig beschreiben die beiden, wie weite Teile der Gesellschaft ja heute eigentlich sicher sind, dass Antisemitismus, Diskriminierung, das sind keine Probleme, die von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen, sondern eigentlich sind Minderheiten daran schuld. Und das halten die Autoren, der Autor und die Autorin für besonders perfide und gefährlich, weil das ja quasi die Fortsetzung rechter Gewalt in Deutschland verschleiert und dem Rechtsruck eigentlich nicht so richtig entgegensetzt.
Und wie ist es denn aufgebaut? Also reihen die da so Beispiel an Beispiel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das ist gar kein typischer Essay, den die da geschrieben haben, sondern fast eine Fortsetzung oder eher so eine Zusammenführung von den Gesprächen, die sie auch in ihrem Podcast hatten. Und irgendwie ist die Form, die sie da gefunden haben, wirklich neu und ziemlich überraschend und auch ein bisschen spielerisch. Es gibt so Passagen in Wir-Form, dann wieder so dialogartige Kapitel oder Abschnitte, in denen sich Colek und Haruna Öke wirklich gegenseitig Briefe schreiben, auf Briefe antworten. Und dabei gehen sie dann natürlich auch auf ihre eigenen Gefühle und ihre Erfahrungen ein. Und ich glaube, gerade dafür ist diese Form, die sie da gefunden haben, auch echt toll. Allerdings ist es auch eine ganz schöne Herausforderung beim Lesen, weil sie sich gerade diese Bälle so hin und her werfen. Das ist ganz anders als so eine klare Argumentationsstruktur, die es vielleicht so bei klassischen Essays gibt.
Aber hat dich das denn trotzdem überzeugt?
Mich hat das total überzeugt. Also das Buch setzt ja schon gewissermaßen voraus, dass koloniale und rechte Gewalt sich in Deutschland fortsetzen. Also man konnte, und da könnte man jetzt bestimmt über, weiß ich nicht, darüber streiten, ob das ganz andere historische Kontexte sind heute und damals oder dass die Strukturen rechter Gewalt sich natürlich geändert haben. Aber darum geht es im Prinzip gar nicht oder es geht ihnen auch nicht darum, sondern eher darum, rechte und antisemitische Gewalt nicht als Ausnahme zu betrachten, sondern eher als Teil einer wirklich langen Geschichte von Entmenschlichung. Und die beiden machen sich ja Gott sei Dank in ihrem Buch auch auf die Suche nach einem Neuanfang. Und dafür haben sie jetzt zwar keine einfache Lösung parat, ich glaube, die gibt es auch nicht, aber sie haben auf jeden Fall ein paar kluge Ansätze und Gedanken dafür, wie Erinnerungskultur besser funktionieren könnte. In ihrem Buch beziehen sie sich zum Beispiel auf die Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung durch jüdische Verbände in den USA oder auf das Berliner Erinnerungskonzept zur deutschen Kolonialgeschichte. Also so zivilgesellschaftliche Ansätze, würde ich sagen, die Erinnerungskultur vielfältiger machen, so echte Selbstkritik erlauben und vielleicht auch berücksichtigen, dass wir heute eine Einwanderungsgesellschaft sind, also dass das ein bisschen vielfältiger werden muss. Aber die beiden betonen auch, dass die Suche nach einer neuen Erinnerungspolitik, die kann natürlich erst dann beginnen, wenn man ihr Scheitern anerkennt. Und ich befürchte, an dem Punkt, da sind wir noch nicht so richtig angelangt.
Franz Paul Helms war das über das Buch Alles auf Anfang, auf der Suche nach einer neuen Erinnerungskultur von Hadija Runa Oelker und Max Colek. Erschienen ist das Buch beim S. Fischer Verlag und es kostet 24 Euro. Wir haben vorhin beim Deutschen Buchpreis ja schon nach Frankfurt geschaut. Dort wird am Abend die Buchmesse eröffnet, eins der größten Branchen-Events der Welt. Da werden nicht nur Geschäfte gemacht, sondern auch Netzwerke gepflegt bei Empfängen und Partys. Aber ob da in diesem Jahr so richtige Feierstimmung aufkommt, ist fraglich. Denn die Branche kämpft sich durch eine richtig schwere Krise. Energie- und Papierpreise sind gestiegen, Druckereien schließen und immer weniger Bücher werden gekauft. Mancher Verlag hat schon aufgegeben. Gleichzeitig verkündet aber der Börsenverein stolz, der Umsatz sei um 1,8% gestiegen und geklagt wurde ja auch schon immer. Ist die Krise also in Wirklichkeit gar keine? Mein Kollege Nils Schniederjan hat im Vorfeld der Messe für uns recherchiert.
Hallo. Hi. Darf ich Sie kurz fragen? Ja. Und zwar suche ich von Dorothee Elmiger, die Holländerin. Haben Sie das vorrätig?
Tatsächlich, lieferbar innerhalb von 6 Wochen.
6 Wochen Wartezeit. Ausverkauf bei Amazon, Ausverkauf bei Thalia. Inzwischen werden Bücher in so geringer Zahl gedruckt, dass jeder kleine Nachfragepeak zu Problemen führt. Auch andere nominierte Bücher sind schwer zu bekommen. Was ist da los? Jörg Alt leitet die Herstellungsabteilung beim Verlag CH Beck. Er kennt die Branche seit über 30 Jahren.
Es zeichnete sich schon ab. Es wird eng und Anfang September hat man festgestellt, ja, es ist wirklich eng. Und im Laufe des September hat man dann festgestellt, okay, es stockt alles, es steht, es passiert nichts mehr.
Was nach einem kleinen Engpass klingt, wird zum Dauerproblem.
Man kann wirklich sagen, über die letzten 30, 40 Jahre hat es ein sehr ausgeprägtes Druckereisterben gegeben. Das sind sowohl der kleine Familienbetrieb, aber das sind auch regelrechte Buchgroßproduzenten in Freiburg, in Darmstadt. Die sind alle weggefallen und wir haben jetzt eigentlich nur noch sehr wenige Betriebsstandorte, die in großer Menge gut Bücher drucken und binden können.
Im Juli schloss wieder eine Großdruckerei, ein Standort des großen europäischen Buchdruckdienstleisters CPI mit 200-jähriger Geschichte. Paul Albert Deimel vom Bundesverband Druck und Medien sieht das dennoch ganz anders. Von einem Druckereisterben könne keine Rede sein.
Ja, die Druckereien sind in einem Strukturwandel. Ja, es werden weniger in Zukunft werden, es sind jetzt schon weniger. Nein, wir haben keine höheren Insolvenzzahlen als in den Vorjahren. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir das hier in einer Grafik angucke, haben wir in den Jahren 2014 bis vor Corona einen wesentlich höheren Insolvenzentwicklung gehabt, als wir es jetzt in den letzten 4 Jahren gehabt haben.
Für Deimel sind die Verlage selbst das Problem. Durch aggressive Preispolitik und ständige Neuausschreibungen hätten sie gewachsene Geschäftsbeziehungen gestört.
Dazu gehört eben auch, dass man oft eine Quelle hatte, aus der man bezog. Der Kostendruck hat eben dazu geführt, dass man Ausschreibungen gemacht hat, um den günstigsten Anbieter zu finden. Diese legitime Vorgehensweise hat aber auch viele eingeübte, gute, verlässliche Kundenlieferantenbeziehungen ein bisschen verschlechtert und kaputt gemacht.
Druckereien und Verlage schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Klar ist, es ruckelt gewaltig in der Buchbranche. Ein Problem für beide Seiten? Die extreme Saisonalität des Buchgeschäfts. Im Frühjahr und Herbst wollen alle Verlage ihr Programm drucken. Dazwischen ist Flaute. Dieses Problem gab es zwar schon immer, neu ist aber der Zeitdruck. Just in time heißt das Zauberwort.
Bei saisonalem Geschäft, bei zyklischem Geschäft, da kommt es natürlich umso mehr darauf an, dass man verlässliche, möglichst langfristige Produktionsabsprachen trifft, auf die sich alle Beteiligten noch einstellen können. Und wenn dann so ein Trend kommt wie nur noch Just-in-Time-Anlieferung, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass es da einfach zu Friktionen kommt, logischerweise.
Dass die Verlage unter enormem Druck stehen, hört man in der Buchszene heute so häufig wie selten zuvor. Auch von Krise ist oft die Rede. Klar, Verlagsschließungen gab es schon immer. Als aber der renommierte Berenberg Verlag im Herbst ankündigte, den Verlag in Kürze zu schließen, wirkte das für viele in der Branche wie ein Menetekel. Der Verleger Heinrich von Berenberg begründete den Schritt so.
Ohne einen mehr oder weniger gut verkäuflichen oder zwei gut verkäufliche Titel im Programm müssen wir immer wieder zuschießen. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, fand ich.
Seit den Zeiten, in denen sich mit einem Verlag richtig Geld machen ließ, hat sich also einiges geändert. Der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Peter Kraus vom Kleff, gibt sich trotzdem optimistisch.
Der deutsche Buchmarkt hat, wenn man das vor den gesamtwirtschaftlich herausfordernden Zeiten sieht, eigentlich noch einen ganz guten Stand. So konnten wir letztes Jahr im Vergleich zu 2023 bei den Umsätzen um 1,8% insgesamt zulegen.
Auch das hört man seit Jahren. Die Umsätze seien stabil. Also alles gut? Nicht wirklich. Denn die Zahl vom Börsenverein ist nicht inflationsbereinigt. Die Branche macht heute mit knapp 10 Milliarden Euro genauso viel Umsatz wie vor 15 Jahren. Nur, von den Euros kann man sich heute viel weniger kaufen. Weniger Personal, weniger Maschinen, weniger von allem. Zieht man die gestiegenen Preise ab, sieht es düster aus. Minus 16% Umsatz in den letzten 5 Jahren. Auch die Zahl der Buchkäufer ist in 12 Jahren von 36 Millionen auf 24,5 Millionen gesunken. Ein ganzes Drittel weniger. Das ist massiv. Der Börsenverein schaut lieber nach vorne. Zum Beispiel auf junge Frauen, die wieder mehr lesen. Oder er schaltet auf Angriff.
Also zum einen ist es eine Wiederentdeckung des Buches für junge Zielgruppen. Das macht das teilweise wett. Und zum anderen ist es so, dass wir uns die Gesamtlage anschauen müssen. In einem Land, wo jeder 5. Erwachsene, der hier lebt, also zwischen 16 und 65, das Leseniveau eines 10-Jährigen hat. In einem Land, wo jedes 4. Kind die Grundschule verlässt und nicht sinnentnehmend lesen kann, reden wir von einer Bildungsmisere.
Ob es an der Branche liegt oder an fehlender Bildung, die Lage ist ernst. Das zeigt sich auch an den Erstauflagen. Bei deutscher Literatur ging es seit 2019 um 28% bergab. Von über 11.000 auf etwa 8.000 Titel pro Jahr. Klar, auch für 8.000 Bücher müssen sich erstmal Leser finden. Und vielleicht ist es um manch ein nicht gedrucktes Buch auch gar nicht so schade. Der Börsenverein weiß jedenfalls auch hier zu beruhigen.
Die Anzahl der Erstauflagen ist rückläufig, aber es sind weniger wiederentdeckte Titel dabei. Und wenn die Zahl der Erstauflagen sinkt, dann muss man sagen, dass hier sicher die Verlage strategisch an ihrer Programmplanung vorgehen. Ich erwähnte den Kostendruck, den wir haben, dass man hier manche Titel, die man vielleicht eher experimentell gemacht hätte, weglässt, um strategisch sagen zu können, diese Bücher liegen mir so am Herzen, die muss ich einfach bringen.
Die Verlage veröffentlichen weniger, weil sie sich Risiken nicht mehr leisten können. Experimentelle Titel fallen weg, stattdessen sichere Bestseller und große Namen. Was das für Autorinnen bedeutet, erlebt Bettina Wilpert gerade. Sie hat 7 Jahre als freie Autorin gelebt. 3 Romane, mehrere Literaturpreise, Stipendien. Es ging. Bis jetzt.
Was jetzt für mich ein bisschen den Unterschied gemacht hat, also eigentlich hatte ich dieses Jahr auch ein gutes Jahr, auch so mit Aufträgen noch für andere Texte und so, aber dass mein Puffer aufgebraucht ist und dass für mich die Selbstständigkeit nur funktioniert, wenn ich sozusagen einen gewissen Puffer auf dem Konto habe.
Die Literaturbranche war schon immer hart. Weniger Autorinnen und Autoren können allein vom Schreiben leben. Aber es wird schwieriger.
Jetzt ist mein neuer Roman Anfang des Jahres erschienen und ich müsste direkt den nächsten anfangen zu schreiben, damit ich davon leben kann. Und das ist halt so eine sehr schnelle Produktion und ich will halt nicht so schnell Bücher produzieren, sondern mir Zeit lassen.
Wilpert hat deswegen wieder einen Brotjob angenommen. Vom Schreiben allein, das geht nicht mehr. Nur 5% der steuerpflichtigen Autorinnen und Autoren können in Deutschland ausschließlich vom Schreiben leben. Das hat der Schriftstellerverband berechnet. Lena Falkenhagen ist die Bundesvorsitzende des Vereins.
Wenn man das runterbricht auf BelletristikautorInnen, dann kann man es, glaube ich, auf eine informierte Schätzung von ungefähr 2% reduzieren, diese Zahl. Das heißt, 2% der Menschen können vom Schreiben von belletristischen Büchern leben. Das ist nicht viel.
Und neue Zahlen zeigen, die Einkommen der Autoren sind von 2020 bis 2023 real um gut 8% gesunken. Immer mehr geben auf. 1,5 bis 3% pro Jahr, je nach Sparte. Das liegt wohl auch an sinkender Förderung. Viele Länder und Kommunen haben nach der Pandemie ihre Kulturförderung gekürzt. Auch der Kulturpass, von dem jeder 2. Euro in Bücher floss, ist bald Geschichte. Der Börsenverein fordert deshalb schon lange eine strukturelle Verlagsförderung. Fragt man Peter Kraus von Kleff vom Börsenverein, was passiert, wenn alles so weiterläuft wie bisher, dann wird auch er deutlich.
Wenn wir nicht alles daran setzen, die Vielfalt zu erhalten, dann werden wir eine Verödung der Landschaft feststellen. Dann werden wir feststellen, dass viele, die mit großem Enthusiasmus als Mittelständler sich auch der Bürokratie stellen, sagen, das ist mir zu mühsam, das mache ich nicht mehr.
Eine Verödung der Landschaft. Das klingt nicht nach Stabilität. Das klingt nach einer Branche, deren Resilienz deutlich abgenommen hat. Steckt die Buchbranche in einer Krise? Noch nicht akut. Aber die Zeichen stehen auf Sturm. Und kann eine Branche, die sich keine Risiken mehr zutraut, die mit unerwarteter Nachfrage nicht umgehen kann, die ihre Autorinnen und Autoren verheizt, kann so eine Branche in Zukunft noch gute Literatur produzieren?
Fragt Nils Schniederjahn, der zum Auftakt der Buchmesse über die Krise der Branche recherchiert hat. Und wir berichten natürlich live von der Frankfurter Buchmesse auch ab morgen. Die ganze Lesart kommt dann live von dort.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wer war meine Großmutter? Das fragt sich die albanisch-britische Philosophin Lea Üppi, nachdem sie im Internet ein von einem Fremden gepostetes Foto entdeckt. Es zeigt ihre Großeltern auf Hochzeitsreise in den Dolomiten, mondän im Pelz beim Après-Ski im finsteren Kriegsjahr 1941.
The story started with me discovering this photograph of my grandmother that I had never seen before.
Ich entdeckte dieses Foto auf Facebook und las die kritischen, teils hämischen Kommentare unter dem Bild. Meine Großmutter soll Spionin gewesen sein, las ich. Sie soll mit den Faschisten oder den Kommunisten oder beiden kollaboriert haben.
Anhand von Fotos, Archiven und Anekdoten rekonstruiert Lea Üppi das Leben ihrer Großmutter. Von der untergegangenen Welt der osmanischen Aristokratie in Griechenland bis zur brutalen Unterdrückung durch das totalitär-kommunistische Regime in Albanien. Lea Üppi präsentiert ihren dokumentarischen Roman Aufrecht, Überleben im Zeitalter der Extreme, heute Abend im Berliner Ensemble.
Vor nicht allzu langer Zeit lebte ein Mädchen in den Ruinen eines alten Amphitheaters.
Hallo? Wie ist dein Name?
Momo.
Michael Ende war seiner Zeit voraus. In seinem Klassiker Momo, der jetzt im Kino zu sehen ist, beschreibt er eine Gesellschaft, die sich gestresst und freudlos einem grauen Zeitdiktat unterwirft. Und ein Mädchen, das nur im Hier und Jetzt lebt.
Also seid ihr Diebe und stehlt uns die Zeit. Ja, das sind wir.
Momo ist immun gegen die grauen Zeitdiebe und damit alleine. Also begibt sich das Mädchen auf die Suche nach der gestohlenen Zeit.
Mein Name ist Hora, Meister Secundus Minutius Hora. Würdest du gerne sehen, wo die Zeit herkommt?
Momo, die Verfilmung von Michael Endes Klassiker, ist jetzt im Kino zu sehen. Den eigenen Weg zu finden zwischen persönlichen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen, das ist die Herausforderung, um die es geht, in Mareike Fallwickels Roman Die Wut, die bleibt.
Der Scheiß mit der Belastbarkeit ist, dass Mütter an ihre Grenzen gehen und weit darüber hinaus. Sie können nicht mehr, aber schaffen es noch.
Helene ist erschöpft. Als sie sich unerwartet das Leben nimmt, stürzt das ihre beste Freundin, ihre Tochter und ihre Schwägerin in einen Strudel aus Trauer und Wut. In der Inszenierung von Jorinde Dröse am Hamburger Thalia Theater.
Immer wird uns eingeredet, dass wir lieb sein sollen und brav, nachgiebig, nicht zu frech, nicht zu wild und bloß nicht zornig, bloß nicht laut. Aber diese Wut in dir, Sarah, sie ist berechtigt, die darf wütend sein.
Die Wut, die bleibt. Die Inszenierung nach dem Roman von Mareike Fallwickel feiert Premiere morgen Abend am Hamburger Thalia Theater.
Es gibt ja Autoren, deren Namen untrennbar mit einem Buch verbunden sind. So ist es auch bei Stan Nadolny. 1980 gewann er den Ingeborg-Bachmann-Preis und er teilte übrigens das Preisgeld unter allen Teilnehmern auf, um den Wettbewerb zu entbittern, wie er sagte. Und er dürfte das auch nicht bereut haben, denn der Roman, aus dem er gelesen hat, Die Entdeckung der Langsamkeit, der wurde zu einem Longseller und machte ihn unabhängig. Seitdem hat er viele weitere Bücher veröffentlicht, aktuell seine Herbstgeschichte, die auch als Hörbuch erschienen ist. Elke Schlinsog stellt es vor.
Gibt es Schöneres, als einer Geschichte von Stan Nadolny zu lauschen? Vielleicht kann man sich nur bei diesem meisterlichen Erzähler so verschwenderisch verlieren zwischen den Zeilen und Zeiten. Seit seiner Entdeckung der Langsamkeit ist das so, in der Nadolny auf so beiläufige Weise die Ruhe als Stärke pries. Als Erzählzauberer zeigt sich der 83-jährige Schriftsteller nun in seinem neuen Roman.
Mein Name ist Titus. Ich habe bisher vor allem Drehbücher geschrieben und erst jetzt, mit gut 80 Jahren, einen Roman. Hier ist er.
Mit diesen Zeilen setzt seine Herbstgeschichte an. Hier ist er, der Lebensstoff aus dem Lebensherbst, der so einiges mit Stan Nadolny zu tun hat. Dabei lässt er seinem Erzähler Titus freie Hand, der uns durch seine verschachtelte Geschichte führt, ruhig begleitet von der sonoren Erzählstimme von Peter Kämpfe. Es ist die von Bruno und Michael, zwei ehemalige Schulfreunde. Der eine ist inzwischen ein selbstverliebter Schauspieler, der andere ein in sich gekehrter Schriftsteller. Sie haben wenig miteinander gemein, doch als sie auf einer Zugfahrt zufällig die junge Marietta kennenlernen, ist es um sie geschehen. Und die Erzähldynamik komplett. Die Männer umwerben, buhlen um die aufregende Studentin. Alle drei bleiben ab jetzt auf immer miteinander verbunden.
Was wir dazu erleben glaubten, war ein Kind. Ein Kind, das es genoss, große Brüder zu haben. Zutraulich wie ein Kätzchen. Aber absolut eigensinnig, wie von einem anderen Stern. So war sie.
Spontan fahren die drei nach Venedig, nur ein paar Tage, genießen die Freiheit, die sie sich per Verrücktheit gestohlen haben. Sie plündern ihre Bankkonten, der Preis für das Vaporetto ist egal. Ihr Venedig, so glauben sie, kann nie untergehen. Passenderweise sehen sie auf dem Filmfestival Romers Filmromanze Herbstgeschichte, worin sich ebenso eine Frau lange nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann. Man könnte meinen, eine klassische Dreiecksgeschichte, es ist alles andere als das.
Dabei schälte sich heraus, dass Michael die Tiefe suchte und Bruno Größe zeigen wollte, zumindest wollte er sie darstellen. Sie sei der Kern des Theaters und notwendig tragisch. Marietta sagte über das Hauptanliegen ihres Lebens, sie habe sich immer nur amüsieren wollen, was einhellig als die beste Antwort aufgenommen wurde.
Jahre später trifft der Erzähler Titus auf einer Kreuzfahrt zufällig auf den Schriftsteller Michael. Der versucht, seine Geschichte um die seltsam sonderbare Marietta zu Ende zu schreiben. Doch müde und mit inzwischen 80 Jahren kraftlos schafft er es nicht. Titus soll übernehmen. An Bord übergibt er ihm sämtliche Manuskripte und Briefe, worin sich die Lebenswege von Marietta, Bruno und Michael immer wieder kreuzen.
Ich konnte nicht genug davon kriegen, sie zu beobachten. Da war zwar so eine Art Verliebtheit, aber mit ihr zu schlafen stand nicht auf dem Programm. Leicht zu verstehen ist das nicht. Ich habe es ja selbst erst viel später verstanden.
Diese Herbstgeschichte pendelt ruhig zwischen nachdenklichen und heiteren Episoden und lauscht man den ruhig schönen 8 Hörstunden, in denen uns die Erzählstimme von Peter Kämpfe nicht nur vertraut, auch miterlebend begleitet, dann hofft man, dass vor allem in den letzten Worten nicht ganz so viel von Stan Nadolny steckt.
Aber sicher ist, dass er eine Pause braucht und dass er findet, das Leben könne ohne Schreiben auch ganz schön sein.
Stan Nadolny, sein aktueller Roman Herbstgeschichte, ist als Hörbuch von Peter Kämpfe, gelesen bei Osterwold Audio, erschienen.